Hier ist Thorm Junkersdorf mit Tomorrow. Spiegel-Bestseller und mit einer monatlichen Reichweite von 15,6 Millionen der Nummer 1 Management-Podcast. Heute live vom OMR Festival in Hamburg mit der wichtigsten Frage für dich und für deine Company. Die Frage, sie heißt nicht mehr, werde ich geliebt oder geliked? Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, werde ich verteidigt? Denn die Ära der Love Brands ist zu Ende. Yes entscheidet Obsession. Mit ihm habe ich genau darüber live on stage diskutiert. Europas coolster Winemaker. Hier ist er, Starwinzer Jochen Dreißigacker. Premiere bei Tomorrow. Wir können heute mal eine neue Rubrik starten und die heißt, was denken eigentlich andere Podcasts über unseren Tomorrow Podcast? Und Shoutout dafür an Klaas Häufer Umlauf und sein Baywatch Berlin Podcast. Den macht er mit Jakob Lund und Thomas Schmitty Schmidt. Und die drei haben sich in ihrer aktuellen Baywatch Berlin-Folge mal Gedanken über Tomorrow gemacht und haben uns ein ganzes Kapitel gewidmet. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hier ist es. Lass uns mal schnell reinhören.
Das ist klasse und das kommt.
Erstmal möchte ich den klasse Podcast Tomorrow empfehlen von Tom Junkersdorf. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts. Und da ist Frank Buschi Buschmann zu Gast. Und ich möchte, dass es so läuft, liebe Grüße, ich möchte, dass es so läuft wie in diesem Podcast. Ich möchte, dass ich eine Frage stelle. In dem Fall wäre ich Tom Junkersdorf. Mhm. Ich sage irgendwie wow oder so. Sage Startup oder sowas, sage ich, ne? Mhm. Irgendwas oder so ein Wort halt, ne, aus der Zukunft, sage ich. Und dann soll Buschmann 20 Minuten einfach irgendwas antworten.
Ja.
Das hat er so gemacht in diesem Podcast. Das ist wirklich, der sagt einfach nur guten Tag oder so oder good day oder was er sozusagen in seiner Welt sagt, ne? Good day würde er eher sagen als internationales Parkett, wo man mit den Loafern immer gut beschut ist. Und dann
seiner berühmten kritischen Fragen.
Genau, eine kritische Frage. Und dann kommt 20 Minuten Performance.
Der grillt die Leute noch.
So war mein Leben und so wird es sein. Und das denke ich übrigens über, ne, dann wird auch rausgekitzelt, Stefan Raab, ja, ist ein sehr guter Freund, aber ich bin auch sehr enttäuscht. Ja. Also da wird auch direkt in Clippings gedacht, in der Antwort. Und da muss ich wirklich sagen, da ist alles drin. So möchte ich das auch. Ich möchte jemanden, der weiß, der... Ja, letztendlich wie ein Tanz aufführt, der alle Temperaturen kurz mal in so einer Performance, dass man danach sagt, okay, das ist jetzt eine Art, diese Antwort ist ein Werk. Das kann man in den Schrank stellen, das war der Auftritt, tschüss, bis nächste Woche. Ja.
Ich habe mich manchmal bei Tom Junkersdorf und dem Tomorrow-Podcast, habe ich mich gefragt, ob das auch so ein Role Model für unseren Podcast hier ist. Also vielleicht können wir unsere aller Arbeit ein bisschen erleichtern, indem wir zwei, Jakob und ich, dich einfach immer fragen, warum du so erfreich bist.
Ja. Naja, er fragt im Grunde so, Klaas Umlauf, du bist klasse. Kritiker würden sogar sagen, du bist super. Und dann kann man einfach darauf antworten.
Ja. Ja. Warum machst du alles richtig?
Ich liebe das aber. Das ist doch viel besser. Also ganz ehrlich.
Da muss er so lachen.
Ja, aber jetzt ohne Scheiß mal. Ja. Ich möchte wirklich.
Ja, wir sind ja in der Tomorrow
Community. Ich möchte
für
diese Form des Interviews, Achtung, ein Lanz brechen.
Ja.
Mhm. So. Das, weil dieses kritische Nachfragen, ja.
Mhm.
Und
das wollen wir nicht.
Na, pass auf, immer wieder reingehen da und mal sagen, das ist doch gescheitert. Immer wieder die Leute an die Wand drücken, sagen, jetzt müssen sie die Wahrheit sagen und so. Und dann sagen die, entweder lügen die weiter oder sagen die Wahrheit und denkt, ja, und nu? So ändert doch gar nichts an den Leuten, die mich entweder wählen wollen oder denen ich hier meinen Käse erzählen will. Also dieses Investigative, die Leute kenntlich machen, indem man sie der Lüge überführt, hat doch schon nicht mehr funktioniert. Also, was macht man jetzt? Man dreht den Spieß um. Ist doch schlau. Man führt sie auf die Planke, indem man die reinlobt in eine Selbstdarstellung, die viel mehr erzählt über die Leute. Ja. Das ist doch schlau, weil in der Sicherheit des Lobes bist du doch bereit, viel mehr preiszugeben. Als wenn du so eigentlich schon in Hab-Acht-Stellung bist, weil du genau weißt, jetzt kommt gleich die nächste Frage, da bist du doch so überkonzentriert und natürlich weit weg von deiner eigentlichen Persönlichkeit, weil du bist doch in so einer Schutzhaltung die ganze Zeit und dann kommst du in so ein professionelles, rhetorischen Slalomlauf um irgendwelche Sachen, die du nicht sagen willst. Aber wenn du dich wohlfühlst, weil dich da einer super und vielleicht sogar super klasse findet.
4 Stunden lang. Zwei Teile wirst du durchgelobt. Ne?
Du wirst, musst du bestehen. Man fragt sich doch auch bei der Polizei, wenn da geht es um 10 Minuten Tat, Ne? Warum, wie kann ein Verhör 8 Stunden gehen?
Fragt ja, man deswegen, sich jetzt, das ist die Technik, deswegen. Jetzt verstehe ich es überhaupt.
So, da wird einfach 8 Stunden, nein, aber da wird 8 Stunden im Kreis gefragt, so ja, bis man irgendwann nicht mehr, bis man so eingelullt ist und das funktioniert auch mit Lob.
Aber das ist perfekt, so die Leute, also erstmal zunächst, aber du siehst super aus, sagt man dann zum Täter, du siehst super aus. Und dann sagt man so, ey, du hast ja einen richtig tollen schwarzen Peugeot, erzähl mal. Dann erzähl mal, ja, und warst du da in der Schillerstraße da drüben?
Du hattest ja bei deiner Tat sehr viel Erfolg.
Ja, das war super. Hast du genau richtig gemacht. Da also fragen sich ja viele, wie du es genau gemacht
hast. Das könnte eine Kombination sein. Aber ich glaube wirklich,
und dann
ich sage es wirklich,
10
deswegen,
umgebracht,
na, aber deswegen höre überfahren. Ich diese Podcasts lieber, weil man über alle Beteiligten viel mehr erfährt, weil es natürlich eine verräterische Wirkung hat.
Ja.
Und das ist doch schön.
Das ist gut.
Das will man doch. Man möchte danach wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Und ich sage euch, in dem Podcast, da lernt man was über Menschen.
Das stimmt, 100%.
Ne?
So wunderbar ist das.
Ja.
Ist doch wunderbar.
Ja.
Ist doch Win-Win. Ist doch wunderbar.
Es ist Win-Win. Und es ist witzig. Ne? Es sind auch gute Gags manchmal.
Oh Mann, sehr, sehr cool von euch. Shoutout an Klaas, Jakob und Schmitty. Ich feiere das total, was ihr sagt. Und ja, Win-Win, darum geht es mir. Ich möchte immer, dass jeder hier bei Tomorrow mit Erkenntnisgewinn rausgeht. Dass ich Menschen und Themen so zusammenbringe, dass sie dich in deinem Job und in deiner Karriere erfolgreicher machen. Deshalb auch jetzt mein OMR-Auftritt live on stage mit Jochen Dreißigacker. Ein super konsequenter Typ. Mit 24 hat er das 500 Jahre alte Weingut seiner Familie übernommen und total auf links gedreht. Keine Kompromisse. Hate, Umsatzverluste bis zu 70%. Er hat alles riskiert, um aus seinem 30-Acker eine Marke zu machen, die Menschen nicht nur lieben, sondern von der Menschen wirklich obsessed sind. So obsessed, dass sie für eine Flasche seines Weins mittlerweile 1.800 Euro zahlen. Love Brands waren gestern willkommen in der Obsession Economy. Jetzt in Tomorrow. Und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Und wenn du obsessed bist, abonnier den Channel. Das kostet dich nichts, bringt dir aber viel für deine Karriere. Garantiert. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Jochen Dreißigacker und Tom Junkersdorf.
Hey. Das ist meine Stage für Tomorrow Live, oder, Jochen?
Schön, dass wir hier sind, dass du mit mir hier bist.
Hey Hamburg, hey Tomorrow-Fans und natürlich OMR-Fans. Wir werden euch in den nächsten 30 Minuten einen Begriff verbrennen, den ihr wahrscheinlich heute Morgen noch geliebt habt, den ihr so oft on Stages wie diesen gehört habt, so oft wahrscheinlich bei LinkedIn geliked habt, aber jetzt ist es officially vorbei. Die Zeit der Love Brands ist over. Und er wird euch auch gleich sagen, warum das so ist. Love Brand zu sein reicht nicht mehr. Liebe reicht nicht mehr. Es geht jetzt für alle Brands darum, Obsession zu haben, zu entscheiden, zu sehen, ob die Fans der Marke, die Kunden auch wirklich die Obsession haben. Und wir können hier gleich mal einen Test machen, hier in der Halle, in der, ich nenne sie mal 30-Acker-Halle, weil wir hier on stage sind und der große 30-Acker-Stage direkt gegenüber ist. Ich frage euch mal hier in der Runde, wer von euch kann mal 2, 3 Love Brands nennen, die er hat? Wer kann sie nennen? Wer kann sie nennen? Zögerlich, zögerlich, zögerlich. Und genau da fängt das Problem nämlich schon an. Wenn man gefragt wird, was ist eigentlich mein Love Brand, dann muss jeder erst einmal überlegen. Aber wenn es darum geht, hey, wo bin ich denn obsessed? Für welchen Brand würde ich denn gern kämpfen? Dann braucht man 0,1 Sekunden und man weiß sofort, wofür man kämpft. Jochen, du erlebst das jeden Tag. Du erlebst das jeden Tag bei 30 Acker, wie es ist. Was den Unterschied macht zwischen Love, zwischen einem Like, ich mag das, und wirklich Obsession. Und du hast uns auch Wein mitgebracht heute. Du hast uns Wein mitgebracht, der das sehr, sehr gut erklärt für euch alle, was den Unterschied ausmacht. Jochen, ich sehe das schon, du hast einen Wein dabei, den, glaube ich, alle lieben, und einen, über den so sehr gestritten wird. Sag mir mal, welcher Wein ist dir lieber?
Ja, ich glaube, wenn du in Deutschland jemanden fragst, was er trinken möchte, sagt er erst Weißwein und dann meistens Grauburgunder. Und Grauburgunder ist tatsächlich für uns im Weingut eine wahnsinnig wichtige Rebsorte. Und ja, es heißt nicht, wenn die Rebsorte wichtig ist, dass sie immer wichtig bleiben soll. Das heißt, wir denken auch immer drüber nach, wie geht's weiter. Und wenn du von außerhalb in der Welt auf Deutschland schaust, sprichst du über Riesling. Und Riesling ist die Rebsorte, die uns so besonders macht und ganz, ganz oft in dem Land einfach vergessen wird. Und wir wollten uns nicht einfach damit zufrieden geben, dass Riesling immer mehr in der Versenkung verschwindet. Und es wird mehr Weißburgunder, mehr Grauburgunder vor allem getrunken. Und haben ganz bewusst gesagt, okay, wir brauchen ein Upgrade auf unseren eigentlich Bestseller im Land und haben einen Wein mit Vintages gegründet, beziehungsweise aufgebaut. Die Idee kommt genau daher, wie schaffen wir es, wieder mehr Menschen zum Riesling zu bringen? Wie schaffen wir es, einfach nochmal eine Stufe draufzusetzen, weil wir langfristig glauben, dass es einfach so viel besser ist. Und genau deswegen muss man ab und zu mal was kaputt machen oder beziehungsweise vielleicht auch angreifen, um was anderes aufzubauen. Und ich glaube, wenn wir über, es geht ja auch um Leidenschaft, es geht um Überzeugung gerade bei dem, was wir machen. Und wir wollen natürlich achten immer darauf, dass das, was wir machen, auch schmeckt. Aber es geht vor allem auch darum, dass zum Schluss unser Plan für die Zukunft, unsere Idee, die wir wollen, wir zeigen. Wir wollen aufzeigen, was möglich ist. Und ich glaube, da musst du manchmal auch ein paar Hürden überspringen.
Aber das ist so spannend, dass du das sagst, weil das hieß ja im Grunde genommen, es ist super einfach. Wenn Love Brand noch funktionieren würde, wäre es ja für dich einfach zu sagen, hey, es trinkt doch sowieso jeder gerne Grauburgunder. Lass uns einfach so viel Grauburgunder machen, wie wir wollen. Und alle sind doch happy. Aber da kommst du und sagst, nee, das reicht mir nicht. Ich möchte nicht everyone's darling sein. Ich möchte nicht nur Likes sammeln, sondern ich habe eine eigene Idee.
100%ig auch beim Grauburgunder. Ne? Du kannst ja einen Grauburgunder, ist so ein dankbar als Rebsorte, genau. Und den kannst du so und so machen. Aber der Grauburgunder wird aus 80 verschiedenen Einzelpartien gemacht. Nur mal so zu erwähnen. Das heißt, weil wir auch uns schon immer gesagt haben, auch ein Grauburgunder, wenn er auch so einfach ist, es muss einfach besonders gemacht sein. Und beim Vintages halt umso mehr, wo du sagst, nimm eine Idee auf, in dem Fall aus der Champagne. Die ist uralt. Es hat sich nur in Deutschland noch nie einer Gedanken drüber gemacht, dass du aus einem Riesling auch einen Multi-Vintage-Riesling machen kannst. Also einfach nur, wie schaffst du es, drüber nachzudenken, verschiedene Jahrgänge bringen Harmonie, die bringen Feinheit, die bringen Eleganz. Und wir haben es halt einfach mal gemacht. Einfach mal alle Überzeugungen über den Haufen geworfen und zum Schluss ganz simpel was ganz Neues kreiert, was heute für uns eine der wichtigsten Weine ist.
Aber wenn du das sagst, das haben wir ganz einfach gemacht, dann ist das ja nicht so einfach. Und das genau macht ja den Unterschied zwischen einem Brand, der einfach nur ein Love-Brand ist, und einem, der wirklich eine Obsession bringt. Das hat ja auch eine wirtschaftliche Komponente bei dir. Als du das 30-Acker-Weingut übernommen hast. Du hast das ja sehr früh übernommen. Du hast im Alter von 21 Jahren schon die Verantwortung übernommen. Mit 24 das ganze 30-Acker-Weingut, was ja fast eine 500-jährige Tradition hat. Und was machst du als erstes? Du sagst, okay, wow, wir haben 50 verschiedene Weine und ich reduziere das einfach mal auf 12 und ich cutte das alles raus. Und für Business People einfach mal bedeutet das eben auch 70% Umsatz einfach mal weg. 70% Umsatz einfach wegen, ja, Überzeugung.
Ich glaube, 20 war es einfach. Also ich war tatsächlich 20 und habe halt einfach, für mich gab es ein Ideal. Wir wollten begeistern, wir wollten was. Weißt du, war die Zeit, es ging zum trockenen Riesling. Deutsche Rebsorten waren wieder was wert. Und dann hast du einfach nur einen Weg und das machst du. Und dann denkst du nicht über das Finanzielle nach. Und tatsächlich ist es aber auch heute so, es ist immer wieder für uns, wenn wir das Gefühl haben, es läuft zu einfach, es geht so gerade nicht, jeder findet es toll, haben wir so das Gefühl, okay, wir müssen was machen, um einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und so fällt es uns auch immer wieder. Ich meine, ich habe damals, wie du sagst, 70% unseres Umsatzes. Ich glaube, meine Eltern waren am Anfang etwas verschreckt. Hinterher, heute sind sie dankbar. Aber es geht auch darum, du musst einfach weitergehen. Du musst ab und zu auch eben, ich habe dir im Vorfeld gesagt, was niederbrennen, um zum Schluss was Neues aufzubauen. Und zum Schluss, das ist genau das, was wir immer wieder machen. Das mache ich auch nicht alleine, sondern eben mit meinem ganzen Team, was übrigens da hinten, falls ihr später noch Zeit habt, an der Bar ist und auch jedem erklärt, was wir machen.
Shoutout hier an das 30er-Team.
Sind hier alle fleißig, während ich hier stehen darf. Und ja, nein, es geht einfach darum, es immer wieder neu zu machen, immer wieder zu überlegen. Und weißt du, wir haben hier in Deutschland, wir sind ein super kleines Weinbauland, aber wir haben so viele Möglichkeiten, wenn wir zum Schluss das, was uns ausmacht, wirklich nach außen auch transportieren. Wir sind kein Massenproduktionsland. Das war was, was ich meinen Eltern sehr, sehr früh erklärt habe. Wenn wir als Familienweingut in der Zukunft noch eine Bedeutung haben wollen, dann müssen wir zum einen unverwechselbar sein und wir müssen einen eigenen Stil kreieren, der niemand anders kann. Weil heute, wir reden hier so viel über KI, es gibt so viel Änderungen, aber das, was wir machen, ist ja noch so viel Landwirtschaft und so viel, also Intensität, Bauchgefühl. Und genau das ist das, was wir auch immer wieder hinterfragen. Wir entwickeln uns weiter und versuchen immer wieder was Neues zu kreieren. Oder du kennst ja auch unsere Geschichte beim anderen Wein, den wir hier haben, unseren Einzellagen. Da haben wir ja auch quasi innerhalb mit einer Bauchentscheidung einfach mal 25% unseres Umsatzes weggestrichen.
Bei deinen Einzellagen, das zeigt, finde ich, sehr, sehr deutlich, was den Unterschied macht zwischen einem Love Brand und wenn wirklich people obsessed sind. Die Einzellage, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Jochen, hat ursprünglich mal 50 Euro gekostet. Mittlerweile wird sie für 500 gehandelt. 500 Euro für eine Flasche deutschen Riesling. Also das muss man erstmal schaffen, dass man Fans hat, Freunde der Marke, eine Community der Marke, die mitgeht und sagt, hey, ich zahle auch das Zehnfache.
Aber vielleicht eine ganz wichtige Ergänzung, weil es ging hier, was wir gemacht haben zur Erklärung. Wir haben Einzellagenweine, zum Beispiel unseren Geiersberg Riesling hier. Und in den letzten Jahren ist unheimlich viel passiert. Wir haben über Weine gesprochen, die toll reifen können. Riesling als Rebsorte kann großartig reifen, wenn du ihm die Zeit gibst und heranreifen kann. Und was wir mit der Zeit festgestellt haben, jeder hat eine Einzellage ausgebaut. Jeder hat irgendwas gemacht. Du hast 1000 verschiedene Namen, findest du auch heute noch. Und für mich oder für uns war es dann irgendwann inflationär. Und wir haben gesagt, wie können wir das besser machen? Und es geht gar nicht darum, dass wir irgendwas exklusiver machen oder irgendwas verknappen wollen, sondern es ging uns einfach nur darum, das, was wir machen, muss perfekt sein. Und wenn wir über ein Grand Cru, über eine Einzellage reden, dann muss es auch wirklich ein Grand Cru sein. Wenn man unsere Weinberge, wenn man sich mit Wein beschäftigt, ein Winzer kennt seine Weinberge, er kennt jeden Weinberg, du siehst das Alter der Reben, du weißt, wie tief die Wurzeln, du weißt, wie sie in jedem Klima funktionieren. Und dann entscheidest du, wenn du die Trauben zum einen erntest und später hast du einen Wein im Keller, der einfach unfassbar viel Ausdruck hat. Und dann hast du einen Weinberg nebendran, der ist vielleicht ein bisschen jünger, der Boden ist ein bisschen anders, aber vielleicht ist er nicht so perfekt und nicht so besonders und nicht so ausdrucksstark. Was wir gemacht haben, ist einfach, dass wir gesagt haben, nein, wer so eine Flasche kauft, wer sowas haben will, will begeistert sein, der will was finden, was er normalerweise nicht findet. Und das geht eben nur mit diesem ganz, ganz kleinen Teil. Und so haben wir halt eben von Weinen, wo wir vorher vielleicht 3.000, 4.000 Flaschen produziert haben, sind wir nur noch bei 500, 600 Flaschen und haben dann noch dazu gesagt, wir geben es nicht jetzt raus, weil oftmals einfach diese Weine viel zu früh getrunken werden. Du kaufst so eine Flasche und gehst ja davon aus, wie alles, wenn du es kaufst, ist es ready. Aber die Weine, wo wir sagen, die können 30, 40 Jahre reifen, brauchen halt auch mal 10 zum Heranreifen. Und dann haben wir eben den Schritt gemacht und haben gesagt, die Weine, in 2019 war das, wir geben nichts mehr raus, was nicht mindestens 10 Jahre alt ist oder eben so gereift, dass wir das Gefühl haben, jeder, der es probiert, ist begeistert und hat eine besondere Erfahrung. Darum geht's.
Wow. Ich glaube, das machen Obsession Brands. Für alle, die es nicht aus... Ja, bitte, ihr könnt klatschen hier. Applaus für Jochen. 30 Acker. Ich meine, besser kann es ja gar nicht sein. Hier beim OMR-Festival, Europas größtes Digital-Festival. Und hier ist Europas coolster Winzer. Und für alle, die sagen, oh wow, was ist mein Learning? Ich habe ja gar keinen Weingut, ich kann das gar nicht nutzen, kann sich ja jeder von euch mal fragen, in seinem Business, in seinem täglichen Tun, wie das kommen würde, wenn ihr morgen sagt, ah super, das sind unsere Produkte, wir haben 50, ich reduziere das mal eben auf 12. Okay, verlieren wir 70% vom Umsatz, aber wir machen das einfach mal. Ich glaube, das sind so famous last words, die man am Ende hat, bevor man dann gefeuert wird, weil sich das kaum einer traut. Und darum geht es ja, Jochen. Was ich so spannend finde, weil wir leben ja in einer Zeit der Mutlosigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe zurzeit auch gerade im Tomorrow Podcast so viele Top-Managements, C-Levels, die einfach Angst haben, die ängstlich sind. Keiner traut sich mehr, sich zu committen. Keiner traut sich mehr, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb, Jochen, die Frage an dich. Ja, wie viel Mut braucht es eben auch zu sagen, ich mache es trotzdem, obwohl es mich erstmal wirklich Umsatz kostet.
Weißt du, gefühlt sind wir gerade momentan auch im deutschen Weinbau in einer Riesenkrise, in einem riesen Umbruch. Und tatsächlich haben wir das Gefühl, irgendwie haben wir eigentlich ein gutes Gefühl, weil das ist, was passiert. Wir sind hier, wir haben uns vielen Themen geöffnet, um einfach vielleicht das Weingut, wie wir es kennen, komplett neu aufzubauen. Aber das ging auch nur, weil wir uns vielleicht die Fragen ein Stück weit früher gestellt haben und weil wir das zum Schluss auch genau so umgesetzt haben. Wir wollten einfach von vornherein zu sagen, nicht das Bewahrte immer bewahren. Natürlich baut alles, was wir machen, der Weinbau, fast auf Jahrhunderten Tradition. Das ist auch gut, dass du diese Tradition hegst und pflegst, aber du musst die mutige Entscheidung haben, dann auch zu sagen, ich verändere es komplett, wenn es nötig ist, beziehungsweise oder die Art, natürlich viel zuhören. Wir lieben Weinproben, wir lieben hier zu sein. Wir haben, ich würde mal sagen, in 2 Tagen schon wieder so viel gelernt, weil wir in Gesichter schauen, weil wir sehen, wie schmecken die Weine, um danach halt auch zu wissen, in welche Richtung geht's weiter. Und ich glaube, es ist elementar, dass du genau das tust.
Der Gedanke dahinter ist ja viel größer, weil wir leben ja in einer Social-Media-Welt. Wir leben ja in einer Welt, wo wir täglich Likes sammeln, hoffen, dass jemand einen schönen Kommentar schreibt. Und sobald es einen bösen Hashtag gibt, ist es ja heute schon so in deutschen Unternehmen, dass sofort eine Krisensitzung ist. Oh Gott, wir haben einen bösen Hashtag. Wir müssen sofort was ändern. Wir müssen sofort es wieder so machen, dass alle happy sind, dass alle zufrieden sind. Bei dir waren die Reaktionen ja auch so, dass sie heftig waren, als du angefangen hast. Es gab ein Wort, was ich gelesen habe. Als du den Laden übernommen hast und das alles reduziert hast, gab es sogar das Wort Gotteslästerung. Das, was Jochen macht, ist Gotteslästerung.
Es waren tatsächlich die ersten Ertragsreduzierungen. Wir sind ja viel mit unseren Pflanzen, wir arbeiten viel mit unseren Reben. Dann siehst du, so wie beim Mensch auch, wenn du zu viel aufgebürdet kriegst, kannst du keine gute Leistung bringen. Genauso was bei den Reben. Und ich habe Glück gehabt, einen Lehrer zu haben, der mir viel beigebracht hat über die Pflanzen. Ich habe dann angefangen, eben genau das umzusetzen, bei uns Erträge zu reduzieren. Dann kam tatsächlich damals ein Winzer. Gott sei Dank, ist schon über 20 Jahre her. Heute ist das Normalität, dass wir mit kleinen Erträgen arbeiten. Heute ist Normalität, dass wir die Erträge oder akzeptieren, weniger zu ernten, um zum Schluss eine ganz andere Güte zu haben. Aber auch den Schritt musst du gehen, weil ich hätte natürlich auch damals heimgehen können und sagen, oh Gott, jetzt habe ich was falsch gemacht. Aber nochmal, in der Jugend hast du den Idealismus und irgendwann musst du auch für dich wissen, genau dieser Idealismus hat das Weingut zu dem gemacht, was es wahrscheinlich heute ist. Und genau aus dem Grund müssen wir uns den auch bewahren. Die Entscheidungen fallen heute viel schwerer, weil man natürlich auch mehr zu verlieren hat. Auf der anderen Seite ist es genau das, was uns halt vorantreibt. Genau das, was uns immer wieder überlegt, wie können wir es noch besser machen? Wie können wir es noch eigenständiger machen? Wie können wir es so noch besonderer machen, dass zum einen das Erlebnis da ist und zum anderen aber auch genau unsere Handschrift absolut unverwechselbar ist. Und das ist elementar wichtig. Und wenn es Gotteslästerung ist, dann ist es Gotteslästerung.
Es ist so spannend, weil es einfach so ein Gegentrend ist. Wir sind ja gewohnt, dass es überall Marktforschung gibt. Man fragt, was der Markt so will. Aber du sagst ja immer sehr klar, als Unternehmer musst du auch vorgeben, was gemacht wird. Und du kannst nicht anfangen, Kompromisse zu machen, weil wenn du Kompromisse machst, fängst du schon an, etwas anderes zu machen als das, was du eigentlich wolltest.
Zu 100%. Also ich sage das immer und immer wieder. Wir schreiben auf jede unserer Flaschen unseren Nachnamen drauf. Und der Nachname heißt auch, dass du ein Stück von deinem Bauchgefühl, von deiner Idee und von deiner Überzeugung in diese Flasche rein transportierst. Ansonsten brauchst du deinen Nachnamen nicht draufschreiben. Wenn du aber irgendwann ein Prozess bist, dass du anfängst, etwas durchzuoptimieren und einfach durchzuplanen, ohne dass du hinterher, sagen wir mal, noch einen Einfluss auf das Ergebnis hast. Ich finde, dann ist es zum Beispiel was es macht keinen Sinn. Für was machst du es? Du bist eine Commodity, dann bist du austauschbar. Und uns geht es jeden Tag darum, wie können wir das eben machen, noch, ja, zum Schluss noch unverwechselbarer zu machen. Ich glaube, auch das ist ganz elementar, nicht einfach zu sagen, es kann noch mehr, es kann noch größer. Wir haben bei uns zum Beispiel 2022 die Entscheidung getroffen, nicht mehr in Menge zu skalieren. Wir waren an einem Punkt, was super war. Jede Flasche Wein von uns war weg. Wir haben im April unsere Weine in Verkauf gebracht, im Juli waren wir ausverkauft. Und wir haben uns dann ganz bewusst die Entscheidung gestellt, was machen wir? Und haben zum Schluss für uns entschieden, wir wollen nur noch in Qualität skalieren. Das heißt, auch da jeden Wein zu hinterfragen, was macht für uns Sinn? Also wirklich auch von der Idee her langfristig und nicht, was ist gerade ein Hype und was macht keinen Sinn? Das, was keinen Sinn macht, fliegt bei uns gnadenlos weg. Und das, was Sinn macht, da konzentrieren wir uns umso mehr drauf. Und deswegen auch da, ich glaube, du hast viele Wege, es verändert sich wahnsinnig viel, aber es ist umso wichtiger, dass man seinen eigenen Weg für sich selbst findet. Und ich glaube, den haben wir bei uns ganz gut gefunden.
Der Erfolg gibt dir recht und das Learning. Ihr könnt klatschen, ihr könnt immer klatschen, wenn ihr wollt. Don't be shy, don't be shy. Hey, das ist Tomorrow here, hier wird immer geklatscht. Warum Love Brands tot sind, wenn ihr euch fragt, warum sind die eigentlich tot? Da braucht ihr eigentlich nur durch die Feeds zu scrollen und dann seht ihr die ganzen Unternehmen, die seit immer glaubten, dass sie Love Brands sind, dass sie glauben, sie können ihre Autos, sie können ihre Fashion überall in die Welt verkaufen, erleben ja im Moment jeden Tag -25%, -50%, -70%. Warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ich den Brand jetzt nennen darf, aber hier ist einer der Hauptsponsoren, Hugo Boss, habe ich vorhin gerade gelesen, 50% minus gemacht. Die einfache Frage ist, ja nicht werde ich geliebt, sondern die Frage ist, werde ich vermisst? Und wenn man sich überlegt, jetzt nehmen wir Hugo Boss oder Daniel Guida, sorry, dass ich dich jetzt hier nenne, aber wenn Boss 50% weniger hat, ist ja die Frage, vermisst jemand was? Hat jemand das Gefühl, oh, jetzt gibt's das schwarze T-Shirt von Boss nicht mehr oder es gibt den Anzug von Boss nicht mehr, es gibt den Schuh von Boss nicht mehr. Es wird einfach nicht vermisst. Und das ist die entscheidende Frage, der Unterschied zwischen einem Love Brand und einem Brand, der wirklich vermisst wird, das ist der entscheidende Unterschied. Die KPIs haben sich komplett verändert. Die Frage ist nicht mehr, werde ich geliebt, sondern werde ich vermisst? Und die wichtigste Frage ist, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich unter Druck stehe, würden Leute mich verteidigen? Würden die für mich kämpfen? Und das finde ich bei dir so interessant, weil du ja, als du umgestellt hast und jetzt auch mit dem Wein, du bist ja noch viel weiter gegangen, Flaschen von dir werden ja schon gehandelt bis 1.800 Euro. Du hast ja eben genau diesen Hate auch bekommen. Und du hast auf der anderen Seite die Fans, die wirklich obsessed sind. Wie nimmst du das wahr bei dir, wenn Freunde deiner Marke wirklich obsessed sind?
Das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Und das ist auch das, für was wir jeden Tag aufstehen und arbeiten, weil ist vielleicht auch da, die Entscheidung, die treffe ich ja nie alleine. Natürlich verantworte ich sie, aber ich nehme natürlich auch, sag mal, es fängt damit an, dein eigenes Team sind deine größten Mitstreiter. Und wenn die überzeugt sind, mit dir den Weg zu gehen und den Weg, dann ist es viel, viel einfacher. Und dann natürlich auch, wie du sagst, als wir das umgestellt haben mit unseren Einzellagenweinen, zu sagen, wir nehmen Weine bewusst aus dem Verkaufen. Ich habe immer gedacht, Mensch, wir machen ja was perfekter, wir machen was ideal. Und dann sagen dir die Kunden, du nimmst mir was weg. Ich finde das total blöd. Aber zum Schluss ist es so, für jeden, der dann die Idee versteht und dann sagt, ich warte gerne, weil ich weiß, was kommt. Und ich weiß, du meinst nicht böse mit mir, sondern du willst zum Schluss es besser machen. Du baust es einfach wieder neu auf. Und ich glaube, manchmal muss man einfach auch den Mut haben zu sagen, okay, dann akzeptieren wir das erstmal, dass wir vielleicht auch mal unbeliebt sind für einen bestimmten Moment. Wenn wir aber dann hinterher beweisen können, dass es der richtige Weg war, weil er Sinn gemacht hat, wird es vielleicht dann auch verstanden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das einfach mal durchzustehen. Es geht nicht immer nur um Umsatz, es geht nicht immer nur um Wachstum, sondern es geht um eine Idee und gerade bei uns. Alles ist langfristig, wir reden über Jahrzehnte. Wir pflanzen einen Weinberg heute und haben das perfekte Produkt mindestens frühestens in 15 Jahren. Wir geben unseren Wein teilweise 2 Jahre auf der Hefezeit vor, wie sie auf Flaschen füllen und lagern sie dann nochmal Jahre auf den Flaschen. Ich glaube, wenn man so denkt, ist Umsatz dann auch erstmal zweitrangig, ist natürlich ein Grundstock, den wir brauchen, aber zum Schluss geht es vielmehr um die Idee, die wir dauerhaft haben, einfach in die Tat umzusetzen. Darum geht's.
Ich glaube, das nennt man einfach totales Ownership, dass man Ownership seines eigenen Brands ist und dass man als Owner auch entscheidet, was der Brand macht und dass manchmal das, was man nicht verkauft, der eigentliche Wert ist. Das finde ich ja das Interessante. Du hättest ja genauso gut sagen können, hey, ich mache Weißwein und Rotwein. Es gibt ja einfach einen riesen Rotweinmarkt, aber du sagst Konzentration darauf. Du sagst, du könntest 1000 Weine machen, aber du konzentrierst dich auf wenige. Und was ich ganz spannend fand, diesen Einsatz, den du gerade gesagt hast, wir entscheiden, wann der Wein wirklich fertig ist. Und nicht der Kunde, der vielleicht schon draußen wartet mit seinem Geld und würde schon gerne kaufen, sondern du sagst, wir entscheiden das. Das ist doch totales Ownership, oder?
Sag mal, wir entscheiden, weil wir glauben, ab dem Moment, wo er perfekt ist und dir Freude macht, darum geht's. Wir möchten nicht enttäuschen. Wir wollen zum Schluss was zeigen, was begeistert. Und ich glaube, du kannst wenn du den Fehler machst, das zu früh rauszugeben, dann gibst du sofort die Verantwortung damit ab. Wir haben das oftmals bei Graumärkten. Weine werden verkauft, gehen dann durch viele, viele Hände von Sammlern und irgendwann öffnest du so eine Flasche und bist vielleicht enttäuscht. Und genau das wollen wir einfach verhindern. Wir wollen es schaffen, dass du in dem Moment, wo du die Flasche öffnest, und übrigens auch nicht nur bei dem Größten, sondern vom Kleinsten bis zum Größten, immer begeistert bist. Und um das zu machen, musst du einfach geradlinig sein, ganz einfach.
Und again, kill your darlings. Und da nochmal wirklich auch im Big Picture, nicht nur über die Weinindustrie, sondern nehmen wir mal die ganze Luxusindustrie, gerade aktuell bei der Watches and Wonders in Genf. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Rolex. Rolex zum Beispiel ist auch so ein Brand, wo man sagt, die sind über den Status Love Brand weit hinaus. Das ist ein Obsession Brand. Die haben die Pepsi, die legendäre Rolex Pepsi. Leute warten seit 3-4 Jahren auf diese Uhr. Und was macht Rolex? Sagt, wir nehmen die vom Markt. Wir stellen die einfach nicht mehr her. Wir wissen, ihr wollt die alle. Wir könnten die verkaufen. Wäre easy money für uns. Aber sie sagen, wow, wir machen das nicht. Wir nehmen sie vom Markt, weil wir wollen uns davon nicht abhängig machen. Das sind ja im Grunde genommen die wahren Power Moves. Wenn ich das jetzt bei dir zu Ende denke und du sagst mit dem, was du machst und du sagst so, hey, Grauburgunder ist es, würdest du auch irgendwann sagen, hey, das war's mit dem Grauburgunder, ich fühle den nicht mehr?
Ich fühle die Zukunft und genau aus dem Grund, ich habe das gesagt im Vorfeld, ich finde den Move hart zu sagen, ich cutte etwas, was eigentlich ja auch Sinn macht. Aber ich würde es sofort cutten, wenn es keinen Sinn mehr macht. Rolex, stark. Ich glaube, wir haben das an anderen Stellen ganz oft gemacht. Und ich glaube, es muss zum Schluss auch genau in deine Idee reinpassen. Aber ich würde mich noch nicht trauen, sage ich dir auch ganz ehrlich, den Grauburgunder wegzunehmen, weil wir noch viel Freude mit dem Wein zeigen. Aber ich glaube, auf Dauer wird er wahrscheinlich gegen den Vintage gnadenlos verlieren. Und deswegen wird in Zukunft mit Sicherheit, und das ist unsere Idee, wieder mehr Riesling in Deutschland getrunken. Dafür stehen wir ein.
Aber jeder Unternehmer, jeder im Business, hier Applaus, sensationell. Wow, das ist Obsession, das hier ist Obsession. So fühlt sich Obsession an. Das heißt, man muss sich am Ende entscheiden. Man muss sich wirklich für etwas committen. Man kann es nicht allen recht machen. Das ist doch das, was ich sehe an deiner Erfolgsgeschichte. Du kannst nicht jedem Hashtag, oh, bitte mach den Rotwein weiter und du sagst, ja, okay, bevor wir Proteste kriegen, mache ich diesen Rotwein. Du hast Sommeliers, die haben dich ausgelistet, weil sie das gehatet haben, dass ihr so reduziert und dass der Preis so explodiert und du hast trotzdem weitergemacht. Du sagst, wenn es da ein Problem gibt, dann verkaufst du eben woanders. Ihr verkauft mittlerweile in 40 Ländern, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das ist ja im Grunde genommen so der Rat, den man auch allen geben kann, die jetzt hier beim OMR-Festival sind und allen natürlich aus der Tomorrow-Community. Du musst dich am Ende entscheiden, du musst reduzieren. In between rettet dich nicht. Und das ist ja auch, glaube ich, in deinem Business so, wenn man mal sieht, insgesamt das ganze Wein-Business ist ein 400-Milliarden-Business. Das ist nicht kleines Geld. Und allein in Deutschland der Umsatz rund 16 Milliarden. Und auch du spürst die Wirtschaft. Das heißt, viele in der Industrie, viele Winzer haben Probleme. Und das, was ich von dir mitnehme, ist, du musst dich entscheiden, ob du ganz Mass Market wirst oder ob du sagst, du wirst ganz 30 Acker.
Zum Beispiel. Ich glaube, es ist eine Riesenchance. Ich glaube, wir sind jede Krise, wenn man sagt, ist eine Riesenchance. Und genau das ist immer das, was wir zeigen wollen. Geh deinen Weg, mach's besser, mach's eigenständiger, mach's besonderer. Ich glaube, wir sind alle hier und suchen immer was, was uns abholt, was uns mitnimmt. Es geht uns bei jedem Gericht so, es geht uns bei jedem Getränk so. Und ich glaube, wenn wir den Trend gehen, wird es eben nicht mehr nur alles kommerziell, sondern es wird immer mehr Besonderheit geben, immer mehr Vielfalt geben. Und dafür wollen wir gern, davon wollen wir gern Teil sein. Absolut.
Ich würde gerne noch dein Mindset verstehen, weil du hast einen schönen Satz gesagt, als wir noch hier hinter der Bühne waren, dass du gesagt hast, zu viel Lob, wenn du zu viel Lob bekommst, zu viel positive DMs und Likes, dass dich das eher kirre macht und du sagst so, wow, Zeit wieder was abzufackeln. Das finde ich total spannend, dass zu viel Lob bei dir schon das Gegenteil auslöst.
Es beunruhigt mich tatsächlich, ja. Ich habe immer das Gefühl, wenn du etwas machst, was noch keiner versteht, beziehungsweise viele erstmal kritisieren, weil sie es nicht verstehen. Wir hatten es bei Vintages. Am Anfang haben meine Kollegen gesagt, ja klar, das ist ein Marketing-Gag. Du hast zu viel Wein im Keller, musst dir irgendwas einfallen lassen, wie du das verkaufen kannst. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist eine großartige Idee. Und heute gibt es mehr und mehr, die sich auch damit beschäftigen. Du stellst fest, dass du mit Vintages oder den Wein, wenn du Jahrgänge küvettierst, eben Geschmack kreierst, an dem man sich auch erinnern kann. Es geht ja so, man ist ja oftmals verwundert. Du probierst einen Wein aus einem kühlen Jahrgang, den findest du ganz toll. Im nächsten Jahr ist es ein warmer Jahrgang. Und dann probierst du den Wein, ist ein ganz anderer. Und du verstehst es als Konsument erstmal gar nicht, weil du ja einfach nur zum Schluss den Wein trinken willst, den du kennst. Beim Champagner war das ja schon ganz lange Jahre so. Die verschiedenen Jahrgänge haben sie eben Geschmack kreiert. Und genau deswegen, das haben wir hier gemacht. Und jetzt so langsam nach, wir sind jetzt im 8. Jahr, also Nummer 6 mit 8 Jahrgängen in dem Wein, so langsam wird's verstanden. Und jetzt müssen wir schon wieder was Neues einfallen lassen. Und ich finde einfach immer, wenn du ein gutes Gefühl hast und alle drumherum es nicht verstehen, du weißt aber für dich, du machst es richtig, ist immer ein gutes Gefühl.
Jochen, dann gib uns zum Abschluss bitte noch einen Rat mit Applaus für Jochen Dreißigacker und für das ganze Dreißigacker-Team. Hey, da drüben an der Bar.
Da hinten an der Bar.
Gib uns noch einen Rat mit dem wir hier vom OMR-Festival gehen. Wenn jeder morgen in sein Business geht und sagt, oh, ich schaue mir auch nochmal an, in meiner Company, werde ich eigentlich nur geliebt oder werde ich auch vermisst? Sind die Menschen auch bereit, für mich zu kämpfen oder nicht? Was ist dein Rat für alle, die zögerlich sind, die Angst haben und sagen, oh, die Wirtschaft ist doch so schwierig, die Welt ist so schwierig, was soll ich jetzt verändern? Gib uns einen Rat.
Ich würde sagen, trete für eure Überzeugung ein. Gebt Gas für das, was ihr Leidenschaft habt. Macht nur das, für was ihr Leidenschaft habt. Und nur in dem wird er dir gut sein. Ich, seit dem Tag 1, an dem ich Winzer werden durfte, habe ich nie mehr auf die Uhr geschaut. Ich arbeite nicht, sondern ich lebe das, was ich mache. Ich habe da Riesenfreude. Ich habe das Glück, eben mittlerweile ein großes Team um mich rum zu haben, eine große Familie, die das genau mit mir macht. Das ist das schönste Gefühl, was du überhaupt haben kannst. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Ich mache jeden Tag das, was mich überzeugt, begeistert, was mir einfach eine Freude macht. Und daraus entsteht dann meistens, wenn man es gut macht, auch was Gutes.
Jochen, vielen, vielen Dank. Und vielen Dank hier an euch. Und eine Aufgabe gebe ich euch mit, bevor ihr gleich wahrscheinlich zum 30-Acker-Stand geht und noch nimmt
der wichtigste Tipp des Tages,
den ihr euch fragen könnt, nämlich nicht nur für euren Arbeitgeber, nicht nur für das Unternehmen, sondern für euch als Personal Brand. Jeder von euch ist ein Personal Brand. Und den Gedanken, den ich euch mitgebe, wenn ihr an die Bar geht, wenn ihr morgen ins Office geht, fragt euch mal links und rechts eure Kollegin und euer Kollege, liked er euch nur oder würde er euch auch verteidigen? Würde er euch verteidigen, wenn es darum geht, dass ihr vielleicht den Job verliert, dass ihr nicht die Promotion bekommt? Würde er euch verteidigen? Und mein Rat, den ich euch mitgeben würde, setzt nicht auf die Leute, die ein Like schicken, setzt auf die Leute, die euch verteidigen. Vielen Dank, Jochen. Vielen Dank, das OMR-Team. Vielen Dank. Habt eine tolle Zeit. Wir sehen uns bei Tomorrow am nächsten Sonntag, 18 Uhr, live bei YouTube.
Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.